Wir danken dir, Vater, dass wir jetzt vor dir sein dürfen. In deinem Christus durch den guten Heiligen Geist. Wir danken dir, dass du uns jetzt stille machen willst. Dass wir eine Gemeinschaft bilden im Hören. Und dass du unserem Bruder Kraft gibst und Vollmacht zum Reden. So öffne du nun dein Wort für uns, dass wir hineinschauen und dich erkennen dürfen, unseren Gott und Vater in Christo Jesu. Wir danken dir für deinen Segen an diesem Abend. Amen.
So, der Apostel Paulus hat gelegentlich ein sehr gutes, gesundes geistliches Selbstbewusstsein kundgetan. Und so schreibt er im ersten Kapitel des Römerbriefes: Paulus, Knecht Jesu Christi, berufen zum Apostel, ausgesondert zur Verkündigung. Das Wort ausgesondert heißt eigentlich, ist ein deutsches Fremdwort, ja, ich bin eine Aphorisme. Aphorisme heißt so viel wie in knappen Worten, in einem Satz zusammengefasst, eine ganze Menge gebündelter Gedanken. Also es gibt Leute, die brauchen, ich habe das kürzlich ja gesagt, die 10 Gebote bestehen im hebräischen Text, glaube ich, aus 278 Worten. Und die EU, die EWG, die hatte mal eine Verordnung für Karamellprodukte herausgebracht, da brauchte sie 21.000 Worte. Also wenn Gott etwas sagt, dann kann er in wenigen Worten so viel sagen wie andere in 21.000 nicht. Also bloß für Karamellprodukte braucht das Gesetz der EWG 21.000 Sätze. Das ist ein ganzes Buch, nicht, von Gesetzgebung. Und Paulus sagt, ich bin eine Aphorisme. Das heißt, in mir hat Gott verschiedene Gedanken in ganz komprimierter Form zusammengefasst. Und wenn der Bruder Jaffin mir nicht böse ist, dann würde ich sagen, der Dr. Jaffin ist eine Aphorisme Gottes. Was da Gott alles in einem Menschen zusammengefasst hat, das ist also, das geht sonst bloß auf 6 Leute. Da hat einer ein bisschen was und der nächste was und er hat so vieles zusammen. Er ist Dichter und Historiker und Theologe und was noch interessanter ist, er ist Lutheraner, Pietist und von Haus aus Jude. Das bringen mal einer auf einen Nenner. Das kann bloß der liebe Gott beim Dr. Jaffin. Herzlich willkommen und gesegneten Dienst.
Ja, bitteschön. Danke.
Gerade diese knappe Aussagen, was Bruder Mössinger nennt, ist unser Text heute. Die umfasst ungeheuer viel, aber ein sehr kurzer Text. Und das geht um die vierfachen Segen Abrahams. Wir beten. An den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten. Unsere Hafen hängten wir an die Weiden doch im Lande, denn die uns gefangen hielten, hießen uns dort singen, in unserem Heulen fröhlich sein. Singet uns ein Lied von Zion. Wie können wir das Herrnlied singen in fremden Lande? Vergesse ich dich, Jerusalem, so verdorren meine Rechte, meine Zunge soll an meinem Gaumen kleben, wenn ich deinen nicht gedenke, wenn ich dich nicht lasse, Jerusalem, meine höchste Freude sein. Amen. Wir lesen aus 1. Mose 12, Genesis 12, Vers 1 bis 4a. Und der Herr sprach zu Abram: Geh aus deinem Vaterland, von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hauses in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abram aus, wie der Herr zu ihm gesagt hat, und Lot mit ihm. Bevor ich diese vierfachen Segen auslege, vielleicht das erste Teil. Geh aus deiner Verwandtschaft, aus dein Land, komm und folge mir nach. So fängt Gott die Geschichte mit seinem Volk Israel an. Und ist das nicht genau das Gleiche mit Jesu Christi und sein Jünger? Er ging zu seinen Fischen da und er sagt, komm, verlasse alles und folge mir nach. Im Grunde genommen ist es das Gleiche. Warum tut er das und was Berechtigung hat er, das zu tun? Denn er weiß, dass wer klebt an, was nicht Heil bringt, wird unheilsam leben und sterben. Und Abraham wohnt in ein heidnisches Land. Und er muss davon wegkommen. So war es auch bei den Jüngern in einem ganz anderen Sinn. Sie sind weggerufen von ihr täglichen Dienste als Fischer und weggerufen zu lernen über, wie sie Menschenfischer sein sollte. Mir ist dieser Text ungeheuer wichtig geworden, denn ich wurde gefragt, über mein merkwürdiges Leben zu schreiben. Und das Text, was ich gewählt habe als Titel, ist »Geh in ein Land«, dass ich dir zeigen will, ich bin kein Abraham, ich bin auch nicht wie die erst 12 junge Jesus, sondern einfach ein einfacher Jude, gerufen aus einer ganz anderen Art von Familie, keine fromme Familie. Aber ich glaube, ich verstehe in die Tiefe, was hinter diesem Text ist. Lass das alles hinter dir. Ja, was habe ich hinter mir gelassen? Persönlich, alles, was ein normaler Mensch haben will. Ich habe es fertiggebracht, was alle wollten, alle Juden, die nach Amerika kommen. Ich war ein echter Amerikaner, ein Baseball-Amerikaner. Ich könnte Baseball, ich habe alles gewusst über alle Baseballspiele, ich war auch ein Erstklassiger selbst, und Fußballspiele, ich war so amerikanisch, wie man sein kann. Und gerade das wollten meine Eltern hinter sich lassen. Das jüdische Ghettos in Osteuropa, das Holocaust und alles, was damit verbunden war, und ein neuer Anfang in eine neue Welt machen. Die gingen auch weg, meine Großeltern, auch von einem Land weg, ein Land der Verfolgung, bis nach Amerika. Aber ich ging zurück, und gerade zurück zu das Land, wo alle diese Unheil stammt, aus Deutschland, im Dritten Reich. Was das bedeutet letzten Endes ist, und ich glaube, das ist eine Wagnis nicht nur für Abraham, nicht nur für die Jungen, nicht nur für mich, sondern für jeden von ihnen, der ein Christ sein will. Schau vorwärts. Schau vorwärts auf Jesus Christus. Geh mit ihm. Er ist die gute Hirte. Er will vorangehen auf eurer Lebensbahn und euch den Weg zeigen. Was für ein Weg? Ein Weg hier, in wen man geführt wird. In wen man täglich neue Kraft kriegt. In Freude wie auch im Leiden. In wen man täglich ein Ziel vor Augen hat. Und dieses Ziel ist auch ein neues Land, ein anderes Land. Und das ist Gottes Reich. Wenn ich diesen Text über die grundlegende vierfachen Segen Abrahams auslege, denke ich an eine Erfahrung, die ich gehabt habe vor 20 Jahren ungefähr. Ich war oder vielleicht ein bisschen weniger, vielleicht 17 Jahre. Ich war ganz neu in Malmsheim, in die Gemeinde, wo ich 16 Jahre Dienst gehabt hat. Und ein Mann kam zu mir regelmäßig von auswärts in meinen Bibelkreis. Und er sagt, Herr Pfarrer, kommen Sie zu uns. Ein Rabbiner kommt aus der Schweiz und wird meine Gemeinde über Judentum erklären. Ich habe vermutet, leider, was ich erfahren habe, aber ich ging hin. Und was habe ich erlebt von dieser sehr frommen Rabbine? Habe erlebt, wie die ganze Gemeinde da erlebt habe, dass Judentum ein gesetzlicher Glaube ist, das ist sie nicht. Ein gesetzlicher Glauben, welcher regelt das ganze Leben bis in tägliche Sinn hinein. Und ich habe gerade die Gesichter, die Leute ablesen können. Und was sie gedacht haben, war mir sehr klar. Ja, die Juden haben das Gesetz und wir haben das Evangelium. Beide Aussagen sind falsch. Denn die Juden haben wesentlich mehr als das Gesetz und wir können das Evangelium nicht haben ohne das Gesetz, wie Paulus uns ständig sagt. Ein gesetzloses Evangelium ist kein Evangelium. Wo alles erlaubt ist, und so ist das öfters heute leider gepredigt, wo alles erlaubt ist, man kann machen, was man will, stehlen, Ehebrechen, Abtreibung und so weiter, und die liebe, gute Gott, der vergibt alles. Gesetzloses Evangelium ist ein endzeitlicher, antichristlicher Zeit. Und diese Zeit ist unsere Zeit, als Zeitalter. Und als ich diesen Vortrag hörte, ist dieser Vortrag, nebenan, das war der allererste Vortrag, den ich je gehalten habe, entstanden. Wo ich das zuerst in einer Einweihung, einer Gemeindezentrum in Sindelfingen gehalten habe, oh, das geht sehr, sehr weit zurück. Und die folgenden Gedanken sind hier gekommen. Was eigentlich ist Judentum? Und wie soll man das verstehen in Jesu-Sinne, nicht in rabbinische Sinne, und zwar als Jesu eigene Selbstverständnis? Denn Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen aufzuheben, sondern zu erfüllen. Was zu erfüllen? Sein jüdischer Glaube. Sein Bibel, das Alte Testament. Und zuerst kommen folgendes Gedanken. Gesetz. Ich bin auf der allerheiligste Tag Israels geboren, Yom Kippur. Das ist der Tag der Versöhnung mit Gott. Jeder Jude soll wohl wissen, was man da als Jude sagt. Alle mein Gesetzeswerk kann mir nicht helfen, Herr, denn ich bin so verschmutzt, dass ich weiß gar nicht, wie verschmutzt ich bin. Mein unerkannte Schuld, Chata. Ich bin absolut abhängig auf deine Gnade. Liebe Brüder und Schwestern, das ist Evangelium, ohne dass Person das Evangelium erfüllt. Das ist Christus. Das ist der Inhalt des Evangeliums. Allein aus Gnade, ohne Werke, nicht von Gesetz, nur durch die Güte Gottes. Das ist das Evangelium ohne das Person Christus. Habe ich richtig oder falsch gesagt? Ist das nicht, was Evangelium ist? Ein Verständnis, dass wir leben allein aus Gnade, was der Herr für uns tut, nicht was wir tun. Und dass wir so schuldig sind, dass keiner von uns kann durch Gesetzeswerk uns retten. Das ist, was Paulus uns lehrt, das ist, was Luther uns lehrt, oder? Habe ich recht oder nicht recht? Evangelium aber ohne das Zentrum des Evangeliums, der das Evangelium in die letzte Tiefe gebracht, Jesus Christus. Deswegen sage ich, die Juden haben mehr als das Gesetz. Mehr als das Gesetz. Aber sie haben noch nicht das Zentrum. Und das ist Jesus Christus. Das war mein erster Gedanke. Mein zweiter Gedanke war, dieser Mann ist ein orthodoxer Jude. Das bedeutet, er hält an alle 613 Gebote, er kann nur 87 von diesen Geboten jetzt praktizieren, denn viel haben mit Tempel und so weiter zu tun. Er hält an alle diese Gebote. Sehr viele Juden tun das nicht und glauben immer noch, dass sie fromme Juden sind. Zum Beispiel die sogenannten konservative Juden, die versuchen, das Wesen in das Gesetz zu halten, nicht das ganze Gesetz, sondern das Gesetz im Geist, nach dem Geist. Und ich glaube, das spricht uns sehr an als evangelische Christen. Das Wesen des Gesetzes, nicht das Buchstab des Gesetzes. Und die machen nicht ihre Glaube zu ein gesetzlicher Glaube, ganz und gar nicht. Und natürlich dann die liberale Juden, was ich leider eine war, denn die liberale Juden, das sind wie die modernistische Christen. Alles geht um Nächstenliebe, um die zweite Tafel Mose, man liest Gedichte bei dem Gottesdienst. Ich habe nicht gegen Gedichte. Ich bin auch kein Lyriker, aber das ist nicht der Inhalt unseres Glaubens. Es geht nicht um Menschlichkeit, sondern es geht zuerst um Göttlichkeit, um den Bezug zu der Herr, der Gott Israel, den wir als Christen Jesus kennen, und dann der zweite Tafel in mitmenschlicher Breite. Das war mein erster Gedanke. Judentum ist nicht Gesetzlichkeit. Islam, eine Götze, ist total gesetzlich. Man ist total gebunden an Gesetze. Es gibt keine über das Gesetz. Yom Kippur zeigt, Gott steht über das Gesetz. Jesus hat das in Anspruch genommen. Er stand ständig über das jüdische Gesetz, über das Schabbatgesetz, über das Gesetz, dass man Gott die Ehre geben muss, wenn man einen Mensch heilt, weil Gott das tut. Er hat das aus eigener Kraft getan und so weiter, weil er hat sich als an Gottes Stelle ständig gehandelt. Das war mein erster Gedanke. Mein zweiter Gedanke war, was ist es eigentlich, das alle Juden bindet? Es gab eine Radiosendung in Deutschland für Jahre, Mein Judentum. Und da haben mehrere Juden, fromme Juden, nicht fromme Juden, Judenchristen, Humanisten, Marxisten, alle mögliche Art von Juden, jeder total anders, eines haben sie gemeinsam. Die Erkenntnis, dass dieses Volk ein Leidensvolk ist. Das bindet jede Jude. Wir spüren durch unsere mehrtausendjährige Geschichte, dass Gefahren überall liegen für uns. Ob hier in Deutschland, ob in Osteuropa, ob in Amerika, ob in Israel, überall spüren wir Gefahren. Wir haben viel gelitten. Wir haben einen sechsten Sinn, für was auf uns möglicherweise kommen kann, wegen unserer Geschichte. Und unsere Geschichte ist eine Leidensgeschichte. Und das ist das Geheimnis, die Erwählung Israel. Und deswegen ist Jesu Christi als König der Juden ein Leidenskönig. Denn er verkörpert das Wesen von Judentum. Das ist sein Leiden. Und seine Verherrlichung ist nicht seine Auferstehung. Seine Verherrlichung, seine Höhung ist sein Kreuz. Das ist das Zentrum Jesu Wesen. Und das ist das Zentrum jüdischer Erlebnis. Leiden in die Welt, für die Welt, gegen den Geist dieser Welt, für das Heil dieser Welt. Denn Jesus Christus sagt, das Heil kommt von den Juden. Und nur wenn das Volk über schreckliches Leiden, Dritten Reich, zurückgekommen ist im Heiligen Land, nur dann kann der Messias kommen. Denn der Messias kommt zu Israel, nicht zu uns. Wir werden vorher entrückt. 1. Thessaloniker 4, Paulus sagt uns das. Das war grundlegende Gedanken über Gesetzlichkeit und das wahre Sinn des Judesein in Yom Kippur, die Grenze des Gesetzes, auch ein Judentum, konservative Judentum, wo es geht nicht um den Buchstab des Gesetzes, sondern wo es geht um den Geist des Gesetzes. Grundlegende Gedanken, was ist das Zentrum jüdischer Erlebnis mit Gott? Das ist Leiden. Aber dann kommt man zu einer noch tieferen Kenntnis. Und das ist das Wesen Gottes. Was für Wesen hat unser Gott? Wenn man einen Jude fragt über den Gott Israel, er wird sagen, der ist der Heilige und der Barmherzige. Wenn man einem Christ im Allgemeinen sagt, man wird sagen, Jesus ist Liebe. Ich finde beide Aussagen sehr kurzschlüssig und nicht tiefgehend. Der Name für Gott im Alten Testament, Yahweh, ist kein Name, sondern eine Deutung. Das bedeutet der Seiende, der Wirkende. Das Wesen unserer Gott, der Gott Israel, den wir durch Christus kennenlernen, der gleich dem Vater ist, ist Tun. Schöpfung, heilsgeschichtliche Tun. Für Israel, für die Gemeinde und persönlich für jeden von uns. Eingebettet in dieser große heilsgeschichtliche Wege ist seine Liebe, seine Heiligkeit, seine Weisheit, seine Gerechtigkeit und viel mehr. Das Wesen Gottes ist Tun. Das bedeutet, Gott ist ein geschichtlich tuender Gott. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass ich zuerst in Geschichte promoviert habe. Ich habe gelernt, geschichtlich zu denken. Denn die Bibel ist ein Geschichtsbuch. Und wenn man über Israel, Gottes geschichtliche Wege mit Israel nachdenkt, es gibt nur einen Weg, das in die Tiefe zu tun, und das ist unser Text. Dieser Text, die dann noch in andere Formen und erweitert wird durch die anderen Patriarchen, umfasst einen vierfachen Segen. Und dieser vierfachen Segen umfasst die ganze Geschichte Gott mit seinem Volk. Mein Standpunkt ist, das Wesen Gottes ist der Seiende, der wirkende Gott. Das ist der Herr der Schöpfung und der Herr der Geschichte. Sie werden das sehen durch die Propheten, durch die Psalmen, immer wieder. Und wer Ihnen die letzte Tiefe verstehen will, in Bezug erst zu Israel, zum Alten Bund, das ist alles vorgedeutet in die allererste Aussage zu einem Israelit. Und das ist zu Abraham, direkt am Anfang seine Wirkung mit Abraham, die vierfachen Segen. Dieser andere Aspekt, die Frömmigkeit, Gesetz, verstanden von Yom Kippur, das Existenzielle, persönliche Leiden und die Beziehung zwischen das und Christus sind alle wichtig. Aber die allerwichtigste ist die geschichtlich wirkende Gott. So geht es durch Psalmen, durch Propheten. Und wenn man in die Tiefe, ich kann das sehr deutlich sagen, so geht es bei Jesus auch. Sein Ruf ständig zu die geschichtlich wirkende Gott. Unser Väter hofften auf dich. Und als die hofften, hilfst du ihnen heraus. Sie schrien in die Not zu dir. Psalm 22, welches ich in einem Buch bewiesen hat, dass Jesus vollständig am Kreuz gebetet hat und zu dem Zentrum seine eigene Aussage gemacht hat. In Bezug zu der Passalam, in Bezug zu Kreuz. Aber in Bezug zu ein Gott, der geschichtwirkende Schöpfergott ist. Vierfachen Segen. Ist es klar jetzt? Mein Thesen. Mein Thesen ist, die Zentrum Gottes ist geschichtwirkende Gott. Und das Problematische für uns heute, wir leben in einer geschichtlosen Zeit. Die Leute wollen besondere Erlebnisse, die wollen Visionen, sie wollen Heilung, die wollen Beweise Gottes Gegenwart. Das ist nicht der Weg, Gott zu begegnen. Der Weg, Gott zu begegnen, ist in die Rahmen sein geschichtlich wirkende Tun. Was steht da bei Jesus? A und O. Ich bin A und O, Anfang und Ende. Ich bin der gute Hirte. Das bedeutet, der Schöpfergott, der uns von der Schöpfung durchführt bis zu Ende, bis ans Ziel. Das ist nicht anders als Jahwe. Der seiende, wirkende Gott. Und je tiefer wir uns in sein Wort, in sein Wesen hinein verstehen, je weniger wir rufen durch Scheinwunder und Scheinheil und gruppendynamischer Effekt, und je tiefer wir beugen uns unter Gottes Wort und leben bescheiden, wie Christen und Juden leben sollen, unter die Wirkung Gott. Nicht mein Wille geschehe, tu mir ein Wunder, nein, sondern dein Wille geschehe. Was für Wille? Der Wille der geschichtwirkende Gott, der gegenwärtige und lebendige. Vierfachen Segen, jetzt schauen wir das in die Tiefe. Land. Dieses Volk ist ein Land gegeben. Die Grenze dieses Landes sind nicht so wichtig. Man pocht nicht auf den Buchstaben, denn es gibt vier verschiedene Grenzen im Alten Testament für Israel. Sondern es ist ein kleines Land mit einer gewissen Ausdehnung. Und wir werden später sehen, in einer dieser Texte, nicht heute, dass gerade Abraham geht zu die Grenze, bis dann oben und bis Beersheba im Süden. Umfassend diese Grenze, wie Jesus ging durch das Land von Norden bis Jerusalem, um zu zeigen, dieses Land gehört ihm. Hier ist nochmal eine sehr enge Verbindung zwischen der Weg Abrahams, der Weg der Gott Israel mit Abraham und mit der Erfüllung Abraham, Jesus Christus. Land, dieses Land gehört Israel in aller Ewigkeit. Es ist sehr interessant, dass das Volk und das Land tragen den gleichen Namen. Das Volk heißt Israel, das Land heißt Israel. Nicht wie das moderne Israel, strikt Israel, wie die Leute heute heiraten. Ich bin nicht dafür. Sondern eins, Land und Volk gehören zueinander und das wissen Juden bedeutet eine Ehe. Das Land ist die Braut und sie schmückt sich für die Bräutigam, wenn die Bräutigam im Land ist. Das bedeutet, sie blüht wie eine schöne Braut. Sie blüht. Und der Bräutigam kommt zu dieses Land und nimmt das Land in Besitz. Und das ist eine Ein-Ehe zwischen Volk und Land. Und das Geheimnis hier ist, dass wenn das Volk Israel im Land ist, blüht das Land. Und wenn das Volk getrieben ist, außer diesem Land, dieses Land verdirrt. Es wird zu Wüste. Schauen Sie Jeremias Klagelieder, wie er weint über den Tempel und über das Land. Alles wird dürr und brache. Und das geht durch die ganze Geschichte Israel. Man würde sagen, ja, die Juden sind ein kluges Volk, die kommen im Land und geht alles richtig, und wenn andere Völker da sind, vielleicht nicht so gut. Das ist Unsinn. Die Juden sind nicht so besonders klug. Es gibt viele dumme Juden. Ich kenne die, ich ging in die Schule mit denen, nicht wahr? Ja, ich habe ein bisschen davon selbst, ja. Als die Engländer im Land waren und dieses Land beherrscht, die müssen fast alles importieren. Die Engländer waren ein viel zivilisiertes Volk als mein Volk aus Osteuropa, die kommen aus jüdischen Ghetto und kommen in das Land, und das Land fing an zu blühen. Es geht nicht um Kultur oder Zivilisation. Es geht um Gottes Weg und Gottes Verheißung. So wichtig ist dieses Land für ein Jude, dass Juden haben durch Jahrhunderte und Jahrtausende Abschied genommen mit den Worten, nächstes Jahr in Jerusalem, in der heiligen Stadt, in das Zentrum von Israel. So wichtig ist dieses Land für einen Jude, dass zum Beispiel deutsche Juden, das Zentrum Gelehrsamkeit hier war Worms, Rashi, der zweitwichtigste Schriftausleger im Judentum, die frommen Juden ließen sich, wenn sie genug Geld hätten, in Land von Eretz Israel beerdigen, hier in Deutschland, um zu zeigen, ich bin beerdigt im Land meines Vaters. So sind auch die Gebeine Josefs gebracht nach Israel und so weiter, und viel jetzt berühmte Leute werden jetzt nochmal im Land gebracht werden. Warum? Denn nur wenn dieses Volk im Land ist, kommt der Messias. Zweimal. Die Voraussetzung für die Wiederkunft Jesu ist, dass das Volk Israel da ist. Wieder Mission, Völkermission bis ans Ende der Welt. Auch das ist Geschichte, die geschichtwirkende Gott, Yahweh. Mission bis ans Ende der Welt. Das Volk muss im Lande sein, und deswegen, auch wenn Zionismus säkulär war, Herzl war kein frommer Jude, die Wurzel, die gehen weit zurück, liegen in frommer Judentum. Talmud sagt, ein Leben in Israel ist so wert, wie das ganze Gesetz zu erfüllen. Denken Sie, wie schwierig das war, in Israel zu leben, wie öfters wir vertrieben waren. Aber es gab immer Juden in diesem Land. Ein Leben in diesem Land ist so wert, wie das ganze Gesetz zu erfüllen. Warum? Weil nur dann wird der Messias kommen. Er kommt nach Israel, das weiß jeder Jude. Und das wissen wir auch als schriftgemäße Christen. Deswegen dieser Drang ins Land. Und ich gebe Beispiel, sehr existenzielle Beispiel. Ich habe gehört über ein Beispiel von einem Jude. Er war vielleicht 40 Jahre alt. Ich nenne ihn noch jung. Früher habe ich ihn alt genannt. Jetzt ist jung. 40 Jahre alt. Und er hat eine verfuschte Ehe. Wir Juden pflegen unsere Ehe sehr. Aber seine Ehe war verfuscht. Und er hat gedacht, er hat Geld, er macht eine Weltreise. Dies war ein Jude nur in Namen, wie sehr viele Christen, sogenannte Christen, Namenschristen in unser Abendland. Er hat keine Ahnung, was es ist zu beten, hat keine Ahnung, was ein Tempel ist oder war, keine Ahnung über die Bibel, hat keine Ahnung, absolut keine Ahnung, wie sehr viel die Hitler umgebracht hat als Juden. Vor von Hitler haben sie gelernt, dass die Juden waren. Und er macht eine Weltreise, und zufällig, oder wir glauben eigentlich nicht an Zufall, geht er nach Jerusalem. Denn Jerusalem ist eigentlich Zentrum der Welt. Nach talmudischen Aussagen, die Welt ist erschaffen aus Jerusalem. Gott hat die Welt von Jerusalem aus erschaffen, nach talmudischer Auffassung. Er geht nach Jerusalem und er trifft eine jüdische Mama. Ich weiß nicht, ob sie diese sehr gute, ich glaube Halbjude, dieser Liedersänger, der singt ein sehr schönes Lied über die jüdische Mama. Kennt jemand, wie heißt der? Ich habe ihn in Berlin mit ihm was gemacht, aber seinen Namen vergessen. Über die jüdische Mama. Die jüdische Mama ist eine Typ, die vor allem in polnischer, mein Vorväter mütterlicher Zeit kommen aus Polen. Meine Großmutter war eine jüdische Mama. Die sind fromm, die sind sehr mütterlich, sehr vorsorglich, besonders schützend und mütterlich. Denn wir brauchen Schutz. Und er landet bei einer jüdischen Mama und sie sagt ihm, Sie, haben Sie nie die Klagemauer gesehen? Er hat gesagt, was soll das sein? Ich habe genug ein Problem mit meiner Ehe. Warum soll ich so eine Klagemauer gehen? Ja? Ja? Ja, was ist das? Und sie erklärt ihn und fängt an, ein bisschen über Judentum zu erzählen. Und was ist passiert? Er sah die Klagemauer von die Ferne und er war innerlich unruhig. Und er später sagte, er weiß nicht warum. Er war ungetroffen, ohne zu verstehen. Und je näher er zu dieser Klagemauer kommt, je schneller er gegangen ist, bis er fing an zu laufen. Er kommt außer Atmen an, geht auf den Knie und sagt zu der Rabbine, sind Tag und Nacht immer Rabbine da. Das ist nicht so ungewöhnlich, dieser Fall. Und er sagt zu der Rabbine, ich bin zu Hause, ich bleibe hier, bete für mich, ich weiß nicht, wie man betet. Das zeigt die ungeheuerliche Drang, die Gott in uns wirkt, wie ein Vogel, der zu sein Nest zurückkehrt. Jesus nimmt dieses Bild, nicht wahr? Ein Vogel weiß, wo sein Nest ist. Ein Jude soll auch wissen, wo sein Zuhause ist, wo sein Land ist. Hier bin ich zu Hause. So geht es mit dem Land. Und ich sage das immer. Ich habe bei unserer Israel-Reise, die für einen Monat zu Ende war, gesagt zu alle die Leute da, die Guides und andere, jeder, der ein Zionist ist, und das bin ich auch, und sagt, dass jeder Jude gehört in Israel, meint, dass das ein messianischer Wagnis ist. Denn, im Moment, wenn alle Juden in ein Land sein können, dann können wir alle auf einmal zerstört werden. Wir werden später, ich glaube morgen in den Text, oder morgen über die Diaspora-Judentum und seine Rolle. Es gibt guten Grund, dass die Juden nicht in Israel waren, sehr lang. Im Moment aber, wenn man sagt, jeder Jude gehört in Israel, dann die Hitlers, und wir haben Hitlers auch heute, Saddam Hussein und Iran, in Syrien, wir haben viel solche in Libyen, die sehr gerne jede Jude umbringen. Saddam Hussein hat letzte Woche gesagt, das war zu wenig, die Juden ins Meer werfen. Manche Juden schwimmen sehr gut. Wir müssen schauen, dass sie alle ertrunken sind, nicht nur ins Meer geworfen sind. Ja, das hat er letzte Woche gesagt, ja. Ja, wir haben manche gute Schwimmer. Ich kann mich erinnern, als ich in einem Camp war, im Sommerlager, in Wetter wie das. Wir haben einen gehabt, der ist jeder davon geschwommen. Ich war ein sehr guter Sportler, aber nicht im Wassersport. Das war nicht meine Sache. Und dieser, der ist alle davon geschwommen, wie hieß der Fisch? Er heißt Aaron Fisch, ja? Und er schwamm wie ein Fisch, wumm, war immer, ja, aber so einer würde wegkommen. Wenn man ihn ins Meer schmeißt, dann wird er gut überleben, ja? Aber so haben wir, so ist es mit unserem Gegner. Messianische Wagnis war die messianische Zeit, ist da. Wir haben selten so viele Juden im Land gehabt wie jetzt. Und die Zeit wird bald kommen, wenn wir mehr Juden in Israel haben als in Amerika. Dass die meisten Juden leben in Israel. Diese Zeit kommt, und das ist einmalig seit dem babylonischen Exil. Und das ist messianisch, vormessianisch. Denn Jesus kommt wieder zu diesem Volk. Deswegen diese Betonung auf Land. Und deswegen die Rolle der Verfolgung. Denn durch Verfolgung kommt die brennende Not. Wir müssen weg. Und wo können wir hin? Viel dann gehen nach Israel. Wo in Amerika, auch in England, in Frankreich, ohne Verfolgung, wird Judentum aussterben. In Deutschland werde das auch ausgestorben. Nicht fleischlich, wie Hitler das macht, sondern geistig. Wie viele Juden haben Christ geheiratet, wo die Kinder gar nichts waren? Weil heute werde kein Jude mehr gewesen sein. Es ist diese Verfolgung, dieser Drang, und wir erleben das jetzt mit Russland. Sehr viel Hochstehende. Ich habe gehört, ich kenne mich in Musik aus, ich liebe klassische Musik. Wir gingen zu einer Ruine, ich kann nicht erinnern, das ist so viel da, irgendeine Ruine, und da spielen zwei hervorragend Geige. Die sind Bettler, die spielten beide in symphonischen Orchestern in Russland, ja? Weil sie wissen, es ist gefährlich jetzt in Russland. In Israel fühlen wir uns trotz allem sicher. Man soll sich auch nicht so sicher jetzt fühlen. Rabin macht das so, dass wir nicht so sicher fühlen können. Denn die Feind rückt näher und näher. Land. Volk. Das ist für viele Juden ein sehr schwieriger Satz. Wir werden ein großes Volk. Denn wir waren immer ein kleines Volk. Aber wir haben mit Jahwe zu tun, der Gott der Geschichte. Wenn man alle Juden nimmt, die durch Jahrhunderte und Jahrtausende, denn wir sind ein uraltes Volk, nimmt, dann sind wir ein großes Volk. Nicht groß in einer bestimmten Zeit, sondern groß in Gottes heilsgeschichtlicher Weg mit uns. In dieser Hinsicht. Groß in Zahlen und auch in Bedeutung für Gott. Weil er hat dieses Volk gewählt. Interessant hier ist auch das allererste und grundlegende Gebot von den 613 Geboten und Verboten. Und eine von den 87. die erfüllbar ist. Und das ist für die meistens mehrdeutig. Das ist die erste von 613 Gebote und Verbote, ist mehrdeutig. Das habe ich habe das mehrmals erzählt, aber ganz neue Leute hier, erlernt von der Oberkirchenrat, diese mehrdeutig. Als ich erst nach Mannheim kam, in meine Gemeinde, kam ein Brief, in die erste Woche, Herr Pfarrer Dr. Jaffin, Ihr Gehalt wird gekürzt, mehr als 200 Mark, ich war entsetzt, ich habe gar nichts bis dann angerichtet, ja. Warum soll mein Gehalt gehört? Zwar Mannheim unter 2500 Seele geworden ist. Weil ich war entsetzt. So was habe ich getan. War ein Camp mit praktischer Theorie. Das wäre was für einen Hochzeitstext, ja? Ja, mit praktischer Theologie. Weil er hat eine Trauung morgen, ja? Praktische Theologie. Ich habe bei jeder Traugespräch und jeder Taufgespräch gefragt, was ist der grundlegende Gebot Gottes von den 613 Geboten und Verboten? Nebenan 613 zusammen ist 10, nicht wahr? 613. 613 Geboten und Verbote. Niemand hat gewusst. Ich habe gesagt, mehret euch, das ist, was Gott von euch haben will. Mehret euch, das ist die allererste und grundlegende Gebot. Und die gingen fröhlich an der Arbeit in meine Gemeinde. Wissen Sie, wenn der Pfarrer was sagt, das Gewicht, trägt ein gewisses Gewicht. So dass für 5 oder 6 Jahre ist es jetzt, dass ich einen Brief von die Oberkirchenrat gekriegt hat, Herr Pfarrer Dr. Jaffin, Ihr Gehalt wird erhöht. Und zwar über 300 Mark mit Inflation und alles sonst, denn Mannheim über 2500 Seelen geworden ist, ja. Das mehret euch. Die fromme Jüdin sind immer schwanger. Die hasidische Frauen sind immer schwanger. Gucken die an, die sind nicht dick, die sind schwanger. Das kann gefährlich sein. Ich habe Besuch gehabt von einem Freund, den ich Jahre nicht mehr gesehen habe. Er kommt mit seiner Frau und sie hat so, ich habe gesagt, Ed, wann kommt die gute Zeit? Ich habe gedacht, seine Frau ist schwanger. Und er guckte mich an, was ist das, wann kommt die gute Zeit? Ich fragte das zweite Mal, dumm wie ich bin, ich habe gefragt, wann kommt die gute Zeit, Ed? Und ich guckte seine Frau, sie hat eine Ausdehnung noch größer als meins. Und er schüttelt seinen Kopf. Er weiß, dass ich viel Humor habe, aber das hat er nicht verstanden. Und da habe ich nichts mehr. Meine Frau hat mir einen bohrenden Blick gemacht. Ja, ja. Sie war nicht schwanger, sondern nur dick geworden. Und das habe ich nicht gewusst, ja. Ja. Die gute Zeit vielleicht, wenn sie etwas abnimmt, ja. Großes Volk, Diaspora. Das werden wir auch in Bezug zu Abraham weiter behandeln. Mein Großvater mutterlicherseits war ein sehr frommer Mann. Er hat mit Israel überhaupt nicht den Sinn. War ein sehr frommer Mann. Ein sehr ethischer Mann. Aber mit Israel, er war kein Zionist, er war Antisionist. Zionismus interessiert ihn nicht. Er hat gesagt, wir gehören in die Diaspora. Denn, die Moment, wie ich vorher sag, wenn alle Juden in ein Land sind, können die Hitlers und die Saddam Husseins und die Gaddafis und die Assads und die Arafats und wie sie alle heißen, uns alle auf einmal umbringen. Er sagte, wir gehören in alle Länder, um die Gerechtigkeit Gottes zu bringen. Und das ist auch neutestamentlich. Was ihr tut an die Geringste, dieser meinen Bruder, tut er mich an. Wer sind die geringsten Brüder? Nicht dieser Modernismus, alle Menschen sind Brüder. Sogar man macht jetzt mit Tiergottesdienst, alle Tiere sind Brüder. Nein, ich habe ältere Schwester, leibliche Schwester, die nebenan sehr lang über mich geherrscht haben, aber jetzt sind die Ozean zwischen uns, ja. Meine Doris und Lois, ja. Das sind meine leibliche Geschwister. Und hier habe ich Bruder und Schwester im Geist. Was ist die Kleinste? Der Kleinste kann nur die Juden sein. Feinde um das Evangelium willen, das bleiben sie, und das werden sie schnell merken, wenn sie in Gesprächen mit Juden kommen. Aber Geliebte um der niemals zu trennen. Niemals zu trennen. Die geringste Brüder. Und in der Diaspora, dieser geringste Bruder, fragt jeder Christ auch, seid ihr wirklich ein Christ? Wisst ihr, wer Jesus ist? Er sagt nicht diese Art, aber ich sage das so. Wisst ihr nicht, Jesus ist König der Juden. Er starb als der König der Juden. Was ihr dieses Volk antut, mein Volk, das tut er Jesus an. Und das ist wahr. Und das ist natürlich ein sehr großes Problem in Deutschland. Ich mag nicht diese Rede, oh Gott hat uns verschont, es geht uns so gut, es geht uns dreckig. Weil es fleischlich gut geht. Viel zu gut. Das ist eine Binde über unsere Augen. Der Glaube nimmt rapide ab. Weil wir tanzen um den goldenen Kalb und um Baal. Das ist kein Segen, das ist ein Fluch. Und das erste Zeichen der Fluch ist erst Feuer von Himmel, wie Bischof Wurm sagte, wie Sodom und Gomorra, dann die Trennung der Mauer, wie Salomo, das Land wird getrennt, als Zeichen des Fluch, das ist das Zeichen des Fluch, in Sehenstämme und Zweistämme, wegen Abrahams fremde Frauen, fremde Kulte gegen das erste Gebot. Das ist kein Segen, das ist Fluch. Wir leben hier mit einem Fluch, auch wenn der Mauer weg ist. Wo der Flug am tiefsten ist, ist die Möglichkeit der größte Segen. Wir sehen das durch der Person Paulus. In die letzte Tiefe. Gegen Gott. Er war wie ein SS-Offizier. Er schmeißte keinen Stein gegen Stephanus, sondern ein Unterschreib. Die Offizier haben nicht geschossen auf die Juden, sie haben nur unterschrieben, dass das alles vollendet ist und vollbracht ist. Und Paulus war auf dem Weg, die ganze Judenchristen umzubringen, die Gemeinde zu zerstören. Er ging in die letzte Tiefe, wie Paulus selbst bezeugt. Und ist dann die größte Werkzeug Gottes. Aber wenn hier sowas geschehen, es kann nur über Buße geschehen. Nicht über die Haltung, oh die liebe, nette, süße Jesulein in die Krippe. Er vergibt alles und wir können machen, was wir wollen. Ich kämpfe um die Heiligkeit Gottes, nicht um die gnädige Gott. Denn sein Gnade hat keinen Sinn mehr. Das hat Bonhoeffer gesagt. Ein billiger Gnade. Gott spricht alle gnädig, weil Gott nicht mehr der Richter, weil er nicht mehr der Wiederkommende, er ist nicht mehr der Ernste und der Heilige. Er ist der Liebe, Gute, Süße und der Gnade stinkt, weil es kein Gnade mehr ist. Nur wenn wir einen heiligen Gott haben, können wir einen gnädigen Gott haben. Denn was ist Gnade? Der Richter spricht Gnade, weil er das Todesurteil ausstrecken kann. Und wenn Jesus nicht mehr der Richter ist, wenn er nicht mehr der Wiederkommende, wenn er nicht mehr der Heilige, dann kann er kein Gnade aussprechen. Ich kämpfe um den heiligen Gott, dass wir nochmal der Weg zu der gnädigen Gott. Habe ich recht, Bruder Mössinger? Wir müssen um den heiligen Gott, um der Gnade willen. Richtig oder falsch? Ja, ja. Ja, wir verstehen uns gut. Ja, manchmal, wenn er mich widerspricht, dann würde ich auch gerne. Nicht so gerne, aber das kann ich auch machen, ja. Okay. Messianische Verheißung. Ich bringe das nicht am Schluss. Hier ist es am Schluss. In anderen Zusammenhängen nicht immer am Schluss. Messianische Verheißung. Denk mal über das Wesen Gottes nach. Hier in die Urbeginn, und sogar vor Abraham, aber in die Urbeginn, sein Berufung Israel, ist Jesus Christus intendiert, gezielt. Gott denkt so. Die Bibel ist so zu sehen, nicht kleinig. Da steht's geschrieben, da steht's geschrieben. Das ist sektierisches Denken. Jeder Spruch hat seine Bedeutung, aber im gesamtbiblischen Rahmen, ja. Und das ist, wie die Bibel zu verstehen. Und die Sektierer, die nehmen jeder ihr besonderes Spruch. Und wir haben so viele Sektierer heute, das Hutensbuch nicht mehr, Hutensbuch über die Sektierer, es gibt tausende Sekten, seit der fertig waren. Das ist ein sehr gutes Buch, Huten, ja. Er nennt die Dinge bei Namen, bei manchen Sekten, die heute nicht mehr als Sekten genannt werden, ja. Messianische. Die Zielsetzung Gottes ist Heil. Der Weg dazu geht über Leiden. Das ist mit uns, das ist mit Abraham, das ist mit Jesus. Die Zielsetzung ist Heil. Der Weg geht über Leiden. Warum? Lass uns nicht unterschätzen das Werk der Zerstörung. Wo fängt Sündenfall an? Im Himmel, nicht hier. Satan ist ein Engel. Und was Satan getan hat, Gottes Werk, wie er wollte, zu zerstören, anscheinend zu zerstören, ist genau das ganze Problematik wie er im Himmel. Er wollte so mächtig wie Gott sein. Er hat einen Aufruhr gegen Gott und ist auf Erde gekommen. Und diese Versuchung hat er gegen uns geschafft. Und dieses Problem liegt in jeder von uns sehr tief. In unserer Person, in unserer Geschichte. Die Mächte und Kräfte der Finsternis sind nicht zu unterschätzen. Ich mache keine Vorträge über Satan und Okkult und so weiter. Wir sind nicht da, das in den Mittelpunkt zu stellen. Christus ist in den Mittelpunkt zu stellen. Die Zerstörung, die Mächte und Kräfte der Finsternis. Aber die Verwirrung, die Satan gebracht hat in uns, was wir Erbsünde nennen, es ist eine lange, lange, lange Arbeit Gottes an uns, bis er ans Ziel kommt, beide persönlich und heilsgeschichtlich. Denn beide gehören zueinander. Die heilsgeschichtliche Weg, ich habe in ein Gebet eine Giraffe geschrieben, die Länge der Hals einer Giraffe ist die Länge der heilsgeschichtlichen Wege Gottes. So ist das. Ungeheuer lang. Und so ist es bei uns. Ein langer, schwerer Weg. Bis die Dinge in Ordnung gebracht werden. Wer alles so schnell alles macht, geht nicht in die Tiefe. Gott will in die Tiefe und deswegen sind wir Worttheologen. Denn es ist das Wort, das in die Tiefe bei uns geht. Nicht die besonderen Erlebnisse, sondern das Wort, die tägliche Führung, die Kenntnis, wie verfehlt wir sind und wie nötig wir Christus brauchen. Wir sollen niemals vergessen, dass diese messianische Verheißung eine doppelte Bedeutung hat. Die erste und die zweite Ankunft. Warum soll Gott zweimal kommen? Im zweifachen Sinn kommt er zweimal. Das erste Mal kommt er für die Heiden, für die Völker, das sind sie. Das zweite Mal kommt er für die Juden. Denn er hat ein Binde über die Augen der Juden gesetzt, damit ihr zu Glaube kommen könnt. Paulus sagt das in Römer 11. Erst kommt er für die Heiden, dann die Ersterwählten werden die Letzte, denn die Wiederkunft wird für die Juden, wir werden vorher entrückt sein. 1. Thessaloniker 4. Die erste Ankunft ist die Erfüllung der ersten Tafel Moses. Es gibt bestimmte Grundmotiven, die Bibel zu verstehen. Eine, die allerwichtigste, sind die zwei Tafeln Mose. Die Beziehung zu Gott ist die erste Tafel, die Beziehung in mitmenschlicher Breite ist die zweite Tafel. Jesus hat in seiner ersten Ankunft Frieden mit Gott geschaffen, aber nicht Frieden unter den Menschen. Das ist ein Hauptgrund, warum die Juden ihn nicht akzeptieren. Sie sagen, wir wollen Frieden. Er kommt das zweite Mal und bringt Frieden hier auf Erden. Und das ist die tausendjährige Friedensreich. Erst die Erfüllung der ersten Tafel, die Frieden mit Gott, und das ist die wichtigste. Und dann mit die zweite Ankunft, die tausendjährige Friedensreich, die buchstabiert ist in Psalm 72 von Solomon. Erneuerung der Schöpfung, Gerechtigkeit und Frieden. Nicht wie Karl Friedrich von Weizsäcker, dass wir das tun, sondern dass er das tut, der Messias. Und das wird sogar buchstabiert. Libanon, die Städte. Ach, Libanon, das macht mir Problem, dieser Libanon. Denn Beirut ist, wo ich letzten Sonntag gesprochen hat. Und ich verwechsel das immer mit Bayreuth. Und ich habe zu meinem Verleger gesagt, ich gehe Sonntag nach Bayreuth, welche ist die in Libanon? Ich gehe nach Ich gehe nach Beirut. Ich habe in Beirut gesprochen und ich habe gesagt, ich gehe nach Beirut zu sprechen. Ja, er sagt, David, du kommst nicht lebendig zurück. Ich habe gesagt, so schlimm ist nicht. Ich mag Wagner auch nicht, aber die werden mich nicht töten da. Ja, ja, ja. Schauen Sie Psalm 72. Buchstabiert die tausendjährige Friedensreich, Schritt um Schritt. Die messianische Wiederkunft Jesu. Das ist der dritte. Und dann Segen und Fluch. Wissen Sie, Bruder Mössinger, ich bin überzeugt, dass der Schlüssel zu einem Verständnis der Bibel ist da gerade das, Segen und Fluch. Ich glaube, das ist das Thema der Bibel. Denn was, es gibt nur diese zwei Wege und es geht durch die ganze Bibel. Segen und Fluch, von Adam und Eva und Kain und Abel bis zu Ende. Ich glaube, und ich, vielleicht werde ich was darüber irgendwann schreiben. Segen und Fluch, nicht nur Segen. Heute geht alles nur um Segen. Nein, nein, nein. Man segnet alles. Wenn man alles segnet, dann man segnet gar nichts. Wichtige Dinge sind nicht Dinge, die man ständig tut. Sicher, die Juden segnen ihr Kind manchmal jeden Tag, aber ich bin nicht für diese ständig Segen und alles auf Segen und so. Das gewinnt den Eindruck, dass wir verfügen über den Segen. Gott segnet und nicht wir. Wir bitten um den Segen. Aber auch Fluch. Wo Segen gibt, muss Fluch geben. Und das läuft durch die ganze Bibel. Segen und Fluch. Und wer die Geschichte Israel kennt, weiß eines. Jeder Volk, das Israel gesegnet hat, wird gesegnet. Und jeder Volk, der Israel verflucht hat, wird verflucht. Nennen wir die Verfluchung, weil das ist am deutlichsten erst zu sehen. Was ist aus dem Römischen Reich geworden? Jesus hat die zerstört, von innen her. Den Kreuz hat gewonnen. Pilatus hat nicht gewonnen. Teilen und herrschen unter die Juden. Das ist der Römische Reich. Jesus hat, der gekreuzigte Jesus hat das Römische Reich von innen zerstört. Augustin hat ein berühmtes Buch dagegen geschrieben. Das ist ein wunderbares Buch, aber die These ist falsch. Ja, die These ist, dass Christentum hat nicht das Römische Reich zerstört. Er war ein guter Römer, nicht wahr? Nein, Christentum hat das Römische Reich von innen zerstört. Sie können das durch Kunst beweisen. Ich bin mit Kunst sehr beschäftigt. Schauen Sie, die harte römische Baustil, die harte römische Plastik. Und schauen Sie, wie das fängt an, weich zu werden unter christlicher Einfluss, bis die Romanik, die aus der Römische kommt. Eine Weiche, ein Innere, ein Tiefe, nicht diese Härte, diese Heidnische. Und so ging es, Soldaten, Sklaven, Frauen, alle möglichen Leute, angesprochen von Christus und innerlich, nicht mehr heidnisch, nicht mehr hart. Und das machte weich. Und dann waren die römische Grenze nicht in die Lage, gehalten zu werden, wegen der harten Germanen der damaligen Zeit. Nicht wahr? Weil die waren dann Heiden. Schauen Sie Spanien. Spanien war eine der größten Reich, wenn nicht die größte nach Rom, die größte europäische Reich, übereuropäische Reich in die Weltgeschichte. Die Vereinigung Spanien 1492, eine sehr interessante Datum. Isabelle, Ferdinand und Isabelle, die größte Reich neben Rom von Europa, christlich, sogenannte christliche Reich. 1492, Amerika entdeckt. Und der Mann, der dahinter steckt, ist ein Jude, Louis de Santangel, der diese ganze Sache in Hand genommen hat. Ein Moreno, ein zwangsgetaufter Jude. Zuflucht für die Juden aus Spanien. Denn es war besiegelt das Ende der Judentum in Spanien. Jeder Jude muss zwangsgetauft werden oder auswandern. Und wenn er zwangsgetauft ist und im Geheimen, was ist ein Zwangstaufe? Das ist kein gültige Taufe, oder? Glauben Sie an Zwangstaufen? Ist das ein gültige Taufe? Nein. Zwangsgetauft und wenn er im Geheimen sein Judentum hält, dann wird er öffentlich verbrannt. Ein Auto de fe, das gibt bis zum 19. Jahrhundert hinein. Und was ist passiert mit Spanien? Lesen Sie englische Geschichte, das war mein Fach, die Armada, die Zerstörung des Spanischen Reichs, nicht wahr? Zwar gibt es große Künstler danach, wunderbare Künstler wie Velázquez und Goya und so, aber Der große Reich ist hinfällig. Spanien vegetiert. Die Spanier fangen an, ihr Juden zu entdecken, wie die Deutschen auch. Man bringt die erst um und dann man entdeckt die. So sind wir Menschen, nicht wahr? Das ist hart gesagt, aber das ist wahr, nicht wahr? Erst bringt man die, so sind wir bei den Indianern in Amerika. Man bringt die Indianer um und dann entdeckt man die Indianer. Jetzt gibt die große Pflege der Indianer. Die meisten sind Alkoholiker in Amerika, ja? Die leben in Dreck. Wir haben den geschundet. Und so ist es die Juden jetzt. Oh, wie man hat versucht, für 50 Jahre oder 60 Jahre, alles, was in das jüdische Stammbaum zu löschen. Und heute, bei jedem Vortrag, kommt jemand zu mir und sagt, aber Herr Pfarrer, ich habe jüdische Blut in mir, ja? Das höre ich immer, ja, ja. Jetzt entdeckt man, was man erlöscht hat. So ist man, bringt um und dann macht man die Entdeckung, ja? Das ist allzu menschlich. Das zeigt die allzu menschlich die Erbsünde in uns alle. Und Deutschland, habe ich erzählt. Fluch. Wer Israel flucht, wird verflucht. Mein Großvater, als er seine amerikanische Staatsangehörigkeit gekriegt, hat er das zu einem wunderschönen Kunstwerk gemacht. Er hat es eingerahmt, teure Rahmen, dass er jetzt weg von der Ghetto Mogiljew, wo er stammt, wo alle umgebracht waren von Hitler, und er ist ein Amerikaner. Er hat es geschafft. Und viele Juden sagen, schau mal, und so war ich erzogen als Kind. Unser Präsident Roosevelt, der so für die Juden war, bis man entdeckt hat, dass 1942 das schlimmste Jahr in die Geschichte der Judentum, wo die meisten Juden ermordet, 42, Bilder von der Royal Air Force England genommen war von Auschwitz und dass Roosevelt diese Bilder gesehen hat und nichts getan hat. Und die Antisemitismus, die wächst in Amerika. Man sagt, Amerika wird gesegnet wegen, was sie an die Juden tut. Aber ich vermute auch zum Teil verflucht, jetzt kommt das. Hier kommen wir zu dem Zentrum. Das Zentrum Gottes ist nicht der Heilige und der Barmherzige und ist nicht der Liebende. Wissen Sie, dieses Geschwätz, Jesus ist nur Liebe, ist antibiblisch. Wo steht, dass Jesus nur Liebe ist? Es steht, Jesus ist Liebe. Es steht auch, Gott ist der Heilige, der ist der Gerechte, der ist der Allmächtige, der ist der Allwissende, der ist der Weise, nicht nur Liebe. Das Wesen Gottes ist weder seine Heiligkeit, noch seine Barmherzigkeit, noch seine Liebe, sondern sein Tun. Jahwe bedeutet der seiende, wirkende Gott, die geschichtlich wirkende Gott. Der Gott der Schöpfung und der Gott der Heilsgeschichte. Heilsgeschichte für Israel, Heilsgeschichte für die Gemeinde Jesu, Heilsgeschichte für jede von uns persönlich. Eingebettet in diese ganze Heilsgeschichte ist sein Heiligkeit, sein Barmherzigkeit, sein Gerechtigkeit, sein Liebe, sein Weisheit. Gott wirkt. Gott steht über der Zeit. Gott ist Wirkung. Und die Anfang seiner Wirkung in heilsgeschichtlicher Sinn im Alten bis zum Neuen Bund ist hier deutlich in die allererste Aussage in Bezug zu sein allererster Diener im nach der Zeit von Sündenfall und Babelsturm und so weiter mit die Berufung des Alten Bund, die allererste Patriarch, sagt Gott sehr deutlich, wer er ist. Ich bin der Gott, der dir ein Land in aller Ewigkeit geben wird. Das soll Rabbin lernen. Ein Gott, der ein großes Volk auf dich machen wird. Ein Gott, der segnen wird, wer dich segnet und verfluchen wird, wer dich verfluchen. Doch die ganze Geschichte. Und ich bin dein Gott, den du dann am aller Ende erkennen wirst. Die Zielsetzung der ganzen Bibel, die Zielsetzung der ganzen Bibel Jesu, das Alte Testament. Und diese Zielsetzung ist nicht anders als Jesus Christus selbst. Amen, wir beten. Ja, Jesus, wir wollen in diesen Vorträgen über Abraham deine Größe erkennen. Dein großer heilsgeschichtlicher Wege. Mit Israel, durch Abraham zuerst, aber bis heute, Dein großer heilsgeschichtlicher Weg mit dir selbst, Herr Jesus, im Mittelpunkt, Alten und Neuer Bund, Alten und Neuer Testament. Und dass dieser große heilsgeschichtliche Weg spricht in die persönlichste Sinne dein heilsgeschichtliche Wege für uns. Wie du ein Universum geschaffen hast, wo man nur staunen kann und niemand weiß, wie groß es ist, so wirkst du durch die Erschaffung die kleinste Gräser und Blumen. Und so ist ein großer, tiefer und breiter heilsgeschichtlicher Wege auch eine Wege zu die tiefe Verständnis, dein heilsgeschichtliche persönliche Wege mit uns. Ein Weg des Leidens, aber ein Weg des Leidens durch dein Leiden am Kreuz zur Erlösung und zum Heil. Ein Weg der täglichen Führung mit ein Ziel. Du heißt Jahweh, unser Herr, der seiende, wirkende Gott der Geschichte. Und du heißt Jesus Christus, mein Helfer und Erretter. Wir danken dir für dein großartiger Weg. Und wir danken dir für dein persönlicher Weg mit jedem von uns. Amen. Amen.
Wir wollen zum Abschluss das Lied 233 aus dem blauen Liederbuch singen. 233, Verse 1 bis 3, blaues Liederbuch.
Mutter sagte immer zu mir, als die großen Christen im Ort versuchten, mich zu erschlagen, David, wir Juden kämpfen nicht mit unserer Faust, sondern mit unserer Feder. Zwar, da könnte ich nicht gut kämpfen gegen diese Großen, denn ich war die Kleinste in meiner Klasse mit dem Feder, sondern mit meinen Füßen. Ich bin davon gelaufen und wie hieß der Forrest Gump, ich bin dann der schnellste im Ort gewesen sein, so dass niemand mich prügeln könnte. Aber was sie sagte über den Feder, habe ich ernst genommen. Denn ich schreibe am laufenden Band Bücher, mein 50. Buch wird im Herbst dann erscheinen. Und ich schreibe, bis ich so viele Bücher wie Alter habe. Ich bin jetzt 57, ich muss auf jeden Fall, dass ich ein Buch für jedes Jahr haben. Warum tue ich das? Denn wir leben in einer Zeit, in der alles oberflächlich wird. Die Geschmack in Musik, die Geschmack in Kunst, die Geschmack in alles ist so oberflächlich. Wenn man hört diese wilde Musik, die Leute hören, es ist, ich mag Haydn und Mozart und Schütz und Bach und Mendelssohn. Tiefgang. Wir brauchen, was uns weiterführt. Und vielleicht, weil ich Jude bin, habe ich gewisse Kenntnisse, die wir ergänzen einander. Ich habe gelernt von guten Prediger wie Bruder Mössinger und seinesgleichen, der Pfarrer, der mich getauft hat und solche. Ich habe sehr viel gelernt und eingeweiht in der christliche Glaube. Aber wir ergänzen einander, Judenchrist und Heidenchrist, oder? Das ist der Weg. Wir lernen voneinander. Es ist nicht eine Eingangsstraße, das ist nur von Heidenchristen oder nur von Judenchristen, sondern eine Ergänzung. Und Jesus war schließlich Jude. Und der Hintergrund, sein Tun, geht nur um Juden. So ich glaube, dass das wichtig ist. Folgendes Bücher habe ich dabei. Israels Erwählung und endzeitliche Bedeutung ist mein neuestes Buch. Es enthält nicht nur ein Grundriss über was zentral. Sie merken, ich bin kein Fußnotprediger. Ich versuche, bei dem Zentrum zu bleiben. Ja, Fußnotprediger, ja, das ist ja. Es gibt andere Vorträge da. Wissen Sie, was für mich das Schwerste war? Auszusprechen, ich glaube an die heilige christliche Kirche. Denn diese Kirche hat mein Volk gekreuzigt, 2000 Jahre. Ich habe Tennis gespielt, jede Pfingsten. Ja, nicht als ich Pfarrer war, das darf man nicht, ja. Aber vorher, ja, jede Pfingsten, ich war Turnier-Tennisspieler und ich habe jede Pfingsten Tennis gespielt und jetzt...
Sie sind jetzt nicht in Wimbledon?
Nein, so war ja halb gekrüppelte, ja, das so weit mit meinen Rücken, der kann nicht, nein, mein Wind ist viel zu alt. Aber ich war Turnierspiel und ich habe meistens, man hat mich Gummiband genannt, ich habe alles zurückgebracht, bis der andere ohnmächtig geworden ist, ja. So war mein Stil, ja, das war ganz, ja, wie ein Maus, ja. Was wollte ich jetzt sagen? Ich habe die härteste Aussagen gegen die Kirche und die Gemeinde gemacht, die überhaupt zu machen sind in diesem Buch. Und dann geantwortet, ich glaube an die heilige christliche Kirche. Und ich zeige, wie man zu diesem Glaube gekommen, wie ich zu diesem Glaube gekommen. Ich verschöne nicht. Ich bin sehr hart, und ich gehe sehr hart ins Gericht, mit was die Kirchen, ich sage die Kirchen, an mein Volk getan hat. Und nicht nur an mein Volk, die Vernachlässigung der Arbeiter und viele andere Themen. Aber dann zeige ich, wie, ich spiele nicht mehr Tennis am Pfingsten. Nein, nicht nur, weil ich alt bin, sondern weil ich glaube an den Heiligen Geist und die Heilige Christliche. Sind auch sehr ungewöhnliche Themen, die aber sehr wichtig sind. Nach Zebulun und Naphtali. Eine Thema. Haben Sie je einen Vortrag zu den Themen Zebulun und Naphtali? Das ist, wo Jesus gewirkt hat. Und das ist eine ganze Geschichte. Verfluchung, Fluch und Segen läuft durch diese ganze Geschichte. Dann die Lobgesänge, die israelitischen Frauen. Auch Hannah dabei, aber Miriam, Deborah und Hannah. Maria sieht man immer mit einem Buch, der Bibel. Die jüdische Frauen im Allgemeinen könnten nicht lesen und schreiben zu Marias Seite, aber sie hat das inwendig gekannt. Das ist ein Buch, es sind viel andere Themen. Ein zweiter Buch, ganz anders. Meine Eltern sind gekommen, um von meinem Lektor Dr. Baumann, mit dem ich mich sehr gut verstehe, der ist auch promoviert Historiker, ist auch Pietist, wie ich. Und er hat meine Eltern geinterviewt, weil er wollte ein Buch über mich schreiben. Und er ist in der Zwischenzeit dann zu Cheflektor in St. Johannes gemacht und hat keine Zeit. So, ich musste das Buch schreiben. Und das ist nicht ein Buch von Vorträgen, sondern das ist sehr humoristisch geschrieben. Wir Juden haben alle Humor und die Humor ist immer gegen mich selbst. Das ist Selbstironie, der jüdische Humor. Können Sie einen Mensch vorstellen? Bruder Mössinger, können Sie, das ist bei Ihnen bestimmt nicht der Fall gewesen, dass die Verlobungsabend haben Sie auf einem Polizeirevier verbracht und da Liebesgedichte geschrieben. Ne? Das passiert nur ein Jaffin. Ja. Das ist nur eine der Kapitel in meiner merkwürdigen Geschichte und ich war sogar hübsch mit 3 Jahren. Schauen Sie die Bilder da, wunderschön. Ja, diese Bilder mit 3 Jahren, außer meinen Verwandten, außer meinen Eltern und meine Frau, die einzige, der mich gekannt hat, war mein Zahnarzt. Der sagt, es ist der gleiche Mundwerk wie jetzt. Ja. Und geh in ein Land, das ich dir zeigen will. Das dritte Buch ist vielleicht das Zentrale und das ist die Propheten unserer Zeitgenossen, wo ich behandle Habakkuk, allein aus Glaube, wo hat Luther das? Aus Habakkuk, nicht nur aus Paulus, ja, aus Habakkuk, allein aus Glaube. Sephania hat in drei Kapitel, ich glaube, ich habe diese Themen hier gebracht einmal, in drei Kapitel alle Themen, die Jesaja in 66 Kapitel hat, aber alles in Miniatur. Und dann die letzte Malachi, das ist Neuen Testament. Das ist die Brücke zum Neuen Testament, das ist absolut neutestamentlich in seiner Aussage. Das ist alles in ein Buch und es geht um jetzt. Denn Prophetie bedeutet nicht Visionen über die Zukunft. Das ist der schmalste Teil der Prophetie. Es geht um Reden an die Gemeinde jetzt. Das ist das Zentrum der biblischen Prophetie und der nachbiblischen Prophetie. Das bedeutet, Luther, ist nicht Visionen in Schwärmerei. Nichts darf hingefügt werden zu Gottes Wort. Steht deutlich, oder? Luther hat nie Visionen über die Zukunft gehabt. Und Melanchthon hat gesagt, er ist der größte Prophet unserer Zeit. Warum? Weil er hat das Wort Gottes aufgerichtet jetzt für diesem Volk und für diese Kirche. Und es geht um das in diesem Buch. Diese drei kleine Propheten, wenig bekannt, zentral für unsere Zeit. Die anderen Bücher, wer Interesse hat, die Bildsprache der Bibel, die einheitlich ist, Alt und Neues Testament. Ich habe 4 Bücher über Kunst. Ich habe mit großen Kunsthistorikern in New York, mit Horst Janssen unter anderem studiert. Ich habe gelernt zu sehen. Mein neuestes über Gauguin und Van Gogh, beide große Maler. Unerfüllte Sehnsucht, die innere Zwiespalt in Bezug zu Glauben, in beide. Van Gogh starb im Glauben. Ich weiß nicht über Gauguin. Aber Gauguin war vielleicht der tiefere Maler. Dann habe ich ein Gebetsbuch. Gebet ist das Zentrum mein Wesen. Ich habe gerade in die letzten 2 Monate ein ganz dickes Gebetbuch in Englisch geschrieben, die ich versuche in Amerika einen Verleger zu finden. Aber ich habe 4 Gebetsbücher auf Deutsch und noch eine längere wird kommen. Diese heißt Greif's zu seiner Ernte. Wissen Sie, ein großes Problem in unseren Kreisen ist ein großer Gewinn. Immer die großen Gewinne haben Verlust. Und das ist Freibeten. Freibeten ist wunderbar, aber es ist ein großer Verlust. Denn wir brauchen Gebete, mit wem wir täglich leben können. Und die Besten sind den Psalmen. Aber ich heiße auch David. Zwar bin ich kein großer David, sondern ein ganz kleiner David. Und ich bin ein Hebräer wie David. Und ich bin ein Dichter wie David. Ich habe 10 Bände Lyrik veröffentlicht in England, Amerika und Israel, zum Teil in Spitzenverlagen, in Massade-Verlagen in Israel zum Beispiel. Dazu habe ich eine dunkle Haut wie David. Und wie David mit 25 habe ich auch eine schöne Gestalt gehabt. Ja? Ja. Schauen Sie, dieses Gebetsbuch greifst du deine Ernte. Und die letzten Bücher, was ich da habe, sind Sprüchbücher, Aphorismen. Aphorismen, gerade Aphorismen, ja, das war sehr, ja, Aphorismen. Eine mit Eichhörnchen, mein lieblingstes Tier neben der Rauhardackel. Oh, ich kann viele Geschichten, Begegnungen mit Eichhörnchen erzählen, ja. Über sich selbst hinaus, Eichhörnchensprünge. Sprüche gegen die Gottlosigkeit und für wahre Frömmigkeit in unserer Zeit. Und die andere, so dass mein eigenes Schatten bricht. Wissen Sie, was Schatten ist? Ich habe als Dichter das schnell entdeckt. Schatten ist Erbsünde. Es ist immer dunkel und es geht immer mit uns hin. Wir können nicht davon wegkommen. Das ist unsere Erbsünde. Machen Sie Gedanken. Es gibt eine Chemisso im frühen 19. Jahrhundert, ein Romantiker, der hat die Geschichte von Peter Schlemiel. Wer kennt diese Geschichte? Jeder Jude kennt es. Denn man nennt einen Jude ein Schlemiel, wenn er Dinge, alles Merkwürdiges tut. Er versucht, seinen Schatten zu kaufen. Bruder Mössinger, ich gebe es zu 10 Mark, können Sie meinen Schatten kaufen, wenn Sie wollen. Ja?
Ich habe nur gemeint.
Ja, das ist auch, ja. Er versucht, seinen Schatten zu verkaufen. Wir können das nicht tun. Wir können nicht weg von der Erbsünde in uns. Das ist ein Zeichen Gottes an uns. Es sind mehrere solche Sprüche auch in dieses Buch. Schön, ich freue mich über morgen. Morgen kommt eine der faszinierendsten Gestalten in der Bibel vor. Melchizedek. Und Abrahams Begegnung mit ihm, wir werden das nicht nur 1. Mose 14, wir müssen aus dem Hebräerbrief das zu vertiefen, weil es ist vertieft in den Hebräerbrief, und dann das gesamtbiblisch sehen. Das ist unser Weg, und ich glaube, wir sind sehr ähnlich in unserer Art der Verkündigung, gesamtbiblisch. Alt und Neues Testament, es gibt kein, letzten Endes kein Alt und Neues Testament. Es gibt nur ein Bibel. Ich sehe keinen Unterschied zwischen Alt, wenn man das Alte Testament christologisch versteht in Bezug zu Jesus. Das ist überhaupt keine Trennung. Ich sehe kein Problem da. Schön. Jetzt haben Sie genug ein schlechtes Deutsch gehört. Ich wünsche euch alle einen schönen Abend. Wollen Sie den Segen aussprechen? Ja.
stehen wir noch auf dazu. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dir und gebe dir seinen Frieden. Amen.